einfach nichts. Wenn es doch eine Vorbereitung ist, eine Vorbereitung auf Jesus Christus. Stand dann einfach die Zeit still oder gab es eine Verschnaufpause, hatten auch die Propheten dann ein bisschen Ruhe. Man weiß einfach, dass die Bundeslade nicht mehr war, die eigentlich der Inbegriff aller sichtbaren Prophetie war. Alles, was irgendwie von Jesus Christus sprach, der ganze Opferkult, all diese verschiedenen Gebräuche, die man pflegte, zuerst im Zelt und später im Tempel, das kumulierte alles auf der Bundeslade und in der Bundeslade und bei der Bundeslade und die war dann nicht mehr. Also merkte man, ja, die Zeit ist jetzt schon ziemlich anders geworden. Es ist eigentlich vorbei, dass man diese Opfer einmal im Jahr das Opferblut auf die Bundeslade streichen kann. Irgendwie kommt alles jetzt anders. Israel ohne Bundeslade ist wie ein Mann, der kastriert ist. Irgendwie fehlt die Hauptsache. Ja, das ist ein krasser Ausdruck, aber so fühlte man sich ohne Bundeslade. Und das musste so sein, denn es ging ja in der Zukunft nicht mehr um die Bundeslade. Diese Zeit war vorbei. Und es kommen dann noch gut 450 Jahre ungefähr so. Gibt es da noch eine Vorbereitung auf das, was kommt? Gibt es noch eine weitere Geschichtsschreibung auf den Messias hin? Das ist ja Rückwärtsgeschichte auf das Jahr Null. Die Geschichte läuft rückwärts, dann läuft sie vorwärts. Auch unsere Jahrzahlen zeigen das. 400 vor Christus, 300 vor Christus, Countdown, immer weiter Countdown. Bis er kommt. Rückwärtsgeschichte und dann Vorwärtsgeschichte. Im gewissen Sinn, prophetisch, kommt es immer näher, das eigentliche Ziel. Also man läuft auf den Punkt 0 zu, oder Punkt 1, oder wie man das sagen will. Und dann fängt eine neue Geschichte an. Natürlich ist es auch Vorwärtsgeschichte. Es geht vorwärts auf die Ankunft des Messias. Aber alles wird gesehen vom Messias her, oder? Alles wird von dort her betrachtet. Alles ist eigentlich Prophetie auf den Messias hin. Gibt es noch eine qualifizierte Aussage über diese letzte Zeit, bevor der Messias kommt? Gibt es noch eine Art Geschichtsschreibung auf diesen Tag hin? Und ja, es gibt das. Man könnte sagen, es sieht aus wie Standby. Seht ihr dieses Bild? Ja, hier. Standby kennt ihr ja. Man drückt auf Standby, dann warten alle Apparate, bis sie wieder angeschalten werden. So war auch Israel Standby. Sie standen irgendwo dabei, aber man wusste nicht so recht, ja, was passiert als nächstes. Aber, und ich hoffe, ich schaffe das dann, ich muss immer zwei Orten drücken gleichzeitig, aber irgendwie wird es schon gehen. In dieser Wartezeit tauchen verschiedene sehr essentielle Dinge auf. Ihr kennt ja im Wallis diese stehen gebliebenen Sedimente, wo obendrauf ein großer Stein ist und deshalb erodierten sie nicht. Das sind wie die Könige in Israel gewesen. Es gab schwache Könige, wo die Erosion fortschritt und dann gab es wieder noch einmal einen Hiskia, einen Josia und so weiter. Wie Steine, die noch irgendetwas Messianisches in sich hatten, die den Messias noch vorbereiteten. Und dieses Königtum, das zerfiel ja schnell. Eigentlich zerfiel es schnell. Es ist nur etwa ein Drittel der Könige in Juda und eigentlich keiner der Könige in Israel wirklich ein messianischer König gewesen, mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Man sieht einfach, es gab sehr, sehr viel Erosion schon während der Königszeit. Deshalb hörte sie dann auch auf mit dem letzten König Zedekia. Dieses Königtum Davids zerfällt sehr schnell, schon bei seinem Sohn Salomo zerbricht es in zwei Teile. Das Exil kommt, also die Gefangenführung der Nordstämme, der 10 Stämme, 722. Das Exil von Juda, 587, aber eigentlich schon 606 oder 605 vor Christus. Da waren schon die Ersten mit Daniel zusammen weggeführt worden. Daniel war einer der Ersten, die weggeführt wurden. Und dann kommt die Rückkehr, ohne König jetzt dieses Mal. Es kommt eine königslose Zeit, weil es kommt dann ja der König. 70 Jahre, nach 70 Jahren kommen so die ersten Wellen zurück und am 1. April 515 vor Christus wird der Tempel eingeweiht durch Zerubabel. Aber die Leute sind noch nicht wirklich zurückgekommen. Erst ein paar sind gekommen, haben den Tempel gebaut, mal ein Stück davon und dann wieder 10 Jahre gewartet und wieder etwas gebaut und so weiter. Wichtig wird es, 458 kommt Esra und 445 bis 33 Nehemia mit großen Mengen von Leuten noch zurück. Esra war schon mal da, Nehemia war auch kurz mal da, aber jetzt kommen sie mit ziemlich vielen Leuten zurück und wir meinen, ja, jetzt ist Juda zurückgekommen, jetzt ist das Volk wieder daheim, nur 10% der Leute sind heimgekommen. Das weiß man aus den Listen der Heimkehrer, es fehlen die meisten Geschlechter. 10% sind heimgekommen. 90% blieben in Babylon, die hatten dann den babylonischen Talmud, das ist entstanden, dieses Buch der mündlichen Überlieferungen, weil eigentlich der Hauptharst der Leute waren nicht gehorsam. Das waren die Leute, die nicht dabei waren, als der Messias geboren wurde. Weil es hat ihnen gefallen in Babylon. Ich muss da eben schauen, dass alles miteinander kommt. Wenn wir jetzt diese Leute hier in Babel schauen, was sie denken, warum haben wir nicht auf die Propheten gehört? Sie haben das ja vorausgesagt. Jetzt, wo wir keinen Tempel mehr haben, haben wir dafür umso mehr Zeit fürs Gebet. Falsch. So. Hat die Mutter gedacht? Die Tochter ist schon einen Schritt weiter. Es ist ja viel passiert bei dieser Wartezeit. Damals haben wir nicht gehorcht. Diesmal glaube ich und werde Alia machen. Also diesmal werden wir gehorsam sein, zurückkehren. Wir haben gelernt in dieser 70 Jahre Pause. Hier haben wir einen kleinen Überblick, wo ihr schaut oder sehen könnt. Ich kommentiere dies nur kurz, wie sich diese Sache in die Länge gezogen hat. Eigentlich hatte schon Kyros, der König, der ja berühmt ist durch Jesaja, der hat immer von diesem gesalbten Kyros gesprochen, eigentlich hat er schon den Weg vorbereitet und eigentlich hätten die Leute schon zu Kyros Zeit heimgehen können. Er hat das Edikt 535 ausgesprochen. Ab 535 konnten Juden wieder heimgehen, gingen aber nicht. Das war 70 Jahre, genau 70 Jahre, wie Jeremia prophezeit hat, 70 Jahre nach der ersten Welle von Gefangenen. Genau 70 Jahre. Nachher hätte die erste Welle heimkehren können, ging niemand. Dann kommt Darius der Große, man kennt ihn auch aus dem Buch Daniel, dieser medisch-persische König. Vorher waren es einfach die Meder, dann waren es die Meder und Perser, die beiden silbernen Arme im Bild von Nebukadnezar, dieses Doppelreich. Esra Kapitel 6. Und dann kommt der Berühmte, der heute nur noch als Hundename existiert, Xerxes. Er verlor gegen die Griechen in der Seeschlacht bei Salamis, gegen die Athener eigentlich, die einen Staatenbund gemacht hatten. Also eine erste große Einbuße dieses riesigen Reiches. Man sieht schon, unter der kupferne Rumpfteil von Daniels Gestalt kommt schon zum Vorschein. Die Griechen gewinnen schon einmal. Und dann kommt Artaxerxes, der Nachfahre von Xerxes. Der erlaubte wiederum, diesmal war eben Esra schon tätig, erlaubte wiederum Esra zurückzukehren, 457 und Nehemia 445. Schaut einmal, wie viele Jahre vergangen sind. Das Edikt von Kyros 535, die meisten Leute überlegen sich das nicht, wie viel Zeit vergangen ist, bis diese Juden gehorsam waren. Bis dann eigentlich 90 Jahre später der Hauptharst mit Nehemia zurückging. Man kann es quasi sagen, 444 kann man sich besser merken als 445. In diesem Jahr gingen sie dann wirklich zurück, die 10%. Es kamen doch dann noch ein paar unbedeutende Könige und schließlich betritt ein Mann die Bühne, der alles verändert. Nämlich jetzt ist es vorbei mit dem silbernen Reich, mit den beiden Armen. Es ist alles genauso geschehen, wie schon Nebukadnezar, der Babylonier, geträumt hat. Die Geschichte hat sich abgespielt nach diesem Drehbuch. Jetzt kommt dieser Rumpfteil aus Bronze. Die Griechen kommen sehr schnell. Alexander der Große, er überrennt die Welt. 333 verliert wieder ein persisch-medischer König gegen die Griechen, diesmal komplett. Man kann sagen, 444 kommen die Juden zurück, 333 kommt eine neue Epoche. Diese wird uns jetzt ein Stück weit interessieren. Um es noch einmal so zu sehen, diese Epoche wird eingeleitet dadurch, dass die Juden zurückkommen. Sie bauen zuerst den Tempel, dann bauen sie die Mauer, die Stadt wird wiederhergestellt und Nehemia weiht dann dieses ganze Gebilde ein, nachdem alles vollbracht ist. Zerubabel wird dort auch erwähnt, der damalige Hohepriester. 100 Jahre Ruhe, bis dieser Mann aus Mazedonien kommt. Mazedonien kennt man heute, es ist wieder ein selbstständiges Gebiet. Er war ein Mazedonier, Alexander der Große. Der wird alles neu aufmischen. Er ist ein Plaggeist, der in den Orient kommt. Alexander der Große ist dann in 332 in Jerusalem, weil er hat von einem jüdischen Gott gehört und will ihm ein Opfer bringen. Das hat er selber so geschrieben. 10 Jahre später ist er schon tot. Aber er ist bis Indien gekommen in diesen 10 Jahren. So. Dann kommt dieses jüdische Reich, Judäa, kann man sagen, unter ein Nachfolgereich dieses kurzen griechischen Zwischenreiches. Es wird aufgeteilt auf 4 verschiedene Generäle. Er hat ja keinen Sohn, respektive posthum ist ihm noch einer geboren. Seine Frau war schwanger, als er starb, als er wahrscheinlich vergiftet wurde und wahrscheinlich durch Aristoteles. Dieses Reich zerfällt in 4 Teile sehr schnell. Und dann wird Juda unter dem südlichen Einfluss stehen, also dem Teil von Ägypten aus. Und später wird es wechseln und unter dem nördlichen Teil stehen. Diese 4 Reiche werden schlussendlich zu 2 Reichen und diese bekämpfen sich genau dort, wo Juda ist. Und 198 zerfällt dann dieses Südreich definitiv. Man sieht diesen Alexander in Jerusalem, eine berühmte Visite. Der bekannteste König von damals besucht die bekannteste Stadt von damals. Nun, dieser Alexander ist für uns ganz kurz wichtig. Er kam zu Diogenes, einem der großen griechischen Gelehrten, und sagte zu ihm, er hatte von Diogenes gehört. Diogenes lebte in einem Fass, weil er sehr arm sein wollte und nichts gab auf diese Äußerlichkeiten und den damaligen Luxus bei den Griechen. Und Alexander kam zu ihm und sagte, was kann ich für dich tun? Und Diogenes hat zu ihm gesagt, geh mir aus der Sonne. Das war der Dienst, er hat Schatten gemacht. Diogenes wollte an der Sonne sitzen. Das war alles, was er von ihm erwartete. Alexander hat nie eine Schlacht verloren, 15 Jahre lang. Sein Heer war äußerst grausam. 70 Städte wurden nach seinem Namen benannt und eine Stadt nach seinem Pferd. Er eroberte Persien, heiratete 2 Perserinnen und stirbt 32-jährig eben. Höchstwahrscheinlich vergiftet. In Jerusalem hatte er diesen Traum, dass er Gott ein Opfer bringen soll. Er hat es auf einen Traum hingemacht und er tut es auch. Schon Nebukadnezar hatte geträumt von ihm und jetzt träumt er auch wieder. Diese Dinge geschehen durch Träume. Und sein Reich wird unter die 4 Generäle aufgeteilt. Er wurde wie ein Popstar gefeiert und wurde dann wie ein Gott verehrt und starb dann wie ein Tyrann, wie es im Psalm heißt. Ihr seid wie Götter, aber ihr sterbt wie Tyrannen. Genau so war es bei ihm. Man sagt, er war der Hitler der Antike, ließ seine 250.000 Leute umbringen, das war damals sehr viel. Seine Kommandanten des Militärs haben zum Zeitvertreib Dörfer überfallen und die Leute umgebracht. Wenn sie gerade nichts zu tun hatten, haben sie einfach gemordet. Das war sein Reich. Und ihr seht, dieses Reich hat einen nördlichen Teil, es hat einen südlichen Teil. Und genau in der Brücke zwischen diesen beiden großen Blöcken ist Juda. Und die streiten sich dort. Es geht gar nicht anders. Man sagt, die Ptolemäer, nach dem Ptolemäus, dem ersten König im Süden, das waren die Ägypter, und die Seleuziden, das waren die Leute in Syrien, Schwerpunkt Syrien, eigentlich das Nordreich. Nun stoßen wir auf ein einziges Kapitel, und deshalb spreche ich heute hier. Es ist das größte Drehbuch der Geschichte. Es gibt ja Drehbücher. Das wisst ihr alle. Es gibt auch einen Oscar für das beste Drehbuch. Ein Drehbuch heißt, so wird der Film sein. Und so wie das Drehbuch schreibt, so wird der Film sein. Die Hauptarbeit eines Films ist das Drehbuch. Umsetzung folgt dann noch. Aber die eigentliche Sache ist das Drehbuch. Und jetzt finden wir dieses Phänomen, dass diese 450 Jahre als Drehbuch geschrieben sind. Nicht Geschichtsschreibung im Rückblick, wie das Alte Testament in den anderen Teilen ist. Die Bücher Samuel, die Bücher Samuel und Könige und Chronik und so weiter. Das, oder auch Richter, das ist alles Geschichte aus dem Rückblick. Und jetzt gibt es einen Teil in der Bibel, der ist Geschichte als Drehbuch. Das alles wird geschehen. Ganz genau. Gefilmt wird genau nach dem Drehbuch. Und es gibt nirgends in der ganzen Weltliteratur und auch nicht übrigens bei Mose, der auch schon ein Prophet war, es gibt nirgends ein solches Drehbuch, das genau schreibt, was die Leute tun werden. Sie können nicht abweichen davon. Niemand kann das. Muss so geschehen. Wie später Jesus sagt, es muss so geschehen. Ja, es muss auch bei der Kreuzigung so geschehen. Er hat auch sein eigenes Drehbuch gesagt, aber das war nur über seine Leidenszeit. Hier haben wir ein Drehbuch, das 450 Jahre umfasst. Geschichte, genau was geschehen wird. Wer wird wann was tun? In welcher Reihenfolge? Es stehen nicht die Zahlen, welche Jahre es sind, aber es steht der Fortgang der Geschichte. Das sind Gründe, weshalb man eigentlich der Bibel vertrauen kann. Weil wer hat schon sonst die Geschichte im Voraus aufgeschrieben? Wer kann das? Die Satanisten können es nur dort tun, wo sie selber Einfluss haben. Für den Rest sind sie nicht zuständig. Aber Gott kann die ganze Geschichte so schreiben, wie er sie dann im Endeffekt haben will. Eben, Geschichte gibt es am Ende doch. Das ganze Alte Testament und jeder Teil der Geschichte ist im Voraus aufgezeichnet, bis der Messias kommt. Denn Geschichte ist nichts anderes als Vorbereitung auf den Messias. Deshalb fehlen diese Teile nicht, sondern es gibt sie als Prophetie, und zwar in Daniel Kapitel 11. Die Voraussagen von Xerxes oder auch Kyros, der Meder bis zu Herodes. Herodes, der in Israel saß, als Jesus geboren wurde. Diese Aussagen sind alle hier zusammen gepfercht in einem ganz dichten, kurzen Drehbuch. Und das beweist, dass Gott die Geschichte komplett in der Hand hat. Es geschieht nichts auf dieser Welt, was er nicht steuert. Auch zulässt, das ist auch ein Teil, er lässt Dinge zu, die er eigentlich nicht will. Plan B muss er manchmal einverstanden sein oder sich irgendwie dann wieder anpassen zu schlechten Entscheidungen der Menschen, aber er steuert die ganze Geschichte. Es ist ein Vorausgeschichtsbuch. Aber es ist nicht ein symbolisches Geschichtsbuch, nur so in Bildern, sondern es ist wirklich, es geht um Könige, Generäle, Heirat, Schlachten, Niederlagen, alles im Voraus aufgeschrieben. Unglaublich. Es ist unglaublich. Man kann es nur glauben. Alles andere ist nicht nachvollziehbar. Hier seht ihr Daniel in der Löwengrube. Vielleicht kann man da ein bisschen Licht wegnehmen, dass die Bilder deutlicher sind. Geht das? Dass die, das ist viel besser. Man sieht doch ein bisschen mehr den Daniel im dunklen Loch. Es waren viele Löwen dort, aber alle Löwen sahen noch den ganz großen Löwen, der dort war, den Löwen von Juda. Und deshalb haben sie Daniel nicht angerührt. Daniel war schon 90, als er in der Löwengrube war. Wenn man Geschichte zusammenstellt, es ist keine Sonntagsschulgeschichte, der junge Daniel musste zu den Löwen. Der uralte Daniel, der uralte Daniel war bei den Löwen. Das gab dort nicht viel zu fressen an Daniel. Aber sie, nicht deshalb haben sie ihn stehen lassen, überhaupt nicht deshalb. Man ließ ja diese Löwen immer hungern, bis das Opfer kam. Die hätten ihn sofort zerfetzt, wäre da nicht der andere Löwe gewesen. Der Löwe von Juda. Wozu sind diese Propheten von Daniel, Prophetien von Daniel? Er muss diesen Löwen ankündigen, der kommt. Hatte auch Zeit, dort unten noch einmal nachzudenken über den Löwen von Juda. Und er sagt, es sind 69 Wochen, bis er kommt. Dann kommt noch eine letzte Woche, die kennen wir aus den sieben Trübsaljahren. Das sind immer 7 Jahre, eine Woche, eine Jahrwoche, sagt man auch. 69 Wochen, sagt er, geht es vom Edikt von Kyros an, bis der Messias kommt. Eine genaue Zeitangabe. Das ist nicht wolkig, das ist nicht irgendeinmal kommt der Messias, sondern das ist eine genaue Zeitangabe. Jetzt schauen wir in diesen Bericht, in diese Vorausgeschichte, in dieses Drehbuch hinein. Da heißt es, nach 3 weiteren Königen in Persien wird ein 4. aufstehen, reicher als die Vorgänger. Und auf dem Höhepunkt seiner Macht wird er alles gegen Griechenland aufbieten. Er hat schon 3 Könige vorausgesehen, dann sagt er, es kommt dann ein 4. Was wird der 4. machen? Er wird gegen Griechenland ziehen. Und wie wird er es machen? Er wird alles, sein ganzen Reichtum einsetzen. Xerxes war sehr reich. Sein ganzen Reichtum einsetzen, um diese griechische aufstrebende Seemacht, die schon bereits Kleinasien beginnt zu kolonisieren, um die niederzuwerfen. Wird es gelingen? Daraufhin wird ein mächtiger König aufstehen und mit großer Macht herrschen. Und was er will, wird er ausrichten. 3 Mal in diesem Drehbuch kommen Leute vor, die machen, was sie wollen. Also, das sind solche Tyrannen, denen sich niemand widersetzen kann. Gott lässt sie zu. Jetzt kommt diese Frage, Alpha Life Kurs, warum lässt Gott das zu? Kommt immer, oder? Warum lässt Gott Hitler zu? Warum lässt Gott Napoleon zu? Warum ließ Gott diesen Alexander zu? Es war ein Teil seines Planes. Aber auf dem Zenit seiner Macht wird sein Reich zerbrechen, auch das eine exakte Voraussage, und in die 4 Himmelsrichtungen zerteilt werden. Es wird also ein 4-faches Reich sein. Und zwar nicht auf seine Nachkommen und auch nicht mit solcher Macht. Also man sieht schon, er hat keine eigentlichen Erben. Und diese Macht, die er hatte, zu tun, was er will, diese werden die nachfolgenden Leute nicht mehr haben. Ich habe schon gesagt, er wurde dann später noch Vater, als er schon gestorben war, konnte es also nicht weihen. Der König des Südens, wir wissen, das ist Ägypten, das war das südlichste Reich von Alexander, wird der mächtigste werden, aber einer seiner Prinzen wird ihn noch überflügeln. Also diese Macht wird noch zunehmen im Süden. Kassander, Griechenland, Lysimachus, Kleinasien wurden aufgerieben, es blieb nur noch Ägypten und Syrien. Also komischerweise der Teil, woher dieses Alexanderreich gekommen war, Mazedonien, Griechenland, dieser Teil hat eigentlich eine Vorherrschaft wieder eingebüßt. Nach einigen Jahren wird die Tochter des Südens zum König des Nordens gehen. Schaut einmal, wie genau das gefilmt wurde. Ist der Vorfilm schon so genau, oder? Wie genau das Drehbuch geschrieben wurde. Die Königin oder die Tochter des Südens, des Königs des Südens, wird einen Heiratsantrag machen, es wird eine Verbindung dieser beiden Reiche geben durch eine Heirat, aber es wird kein Erfolg. Sie und ihr Sohn kommen um und auch ihr Vater, aber einer aus ihrem Geschlecht wird gegen den Norden ziehen und in seine Festung eindringen. Alles auf dem Silbertablett eigentlich serviert. Wenn man damals in Juda war und diese Geschichten hatte und diese Schriften lesen konnte, dann wusste man immer, was passiert als nächstes. Man wusste nicht, wann passiert es, aber man konnte sagen, als nächstes wird es eine Heirat geben zwischen Ägypten und den Seleuziden im Norden, den Syrern. Genauso ist es geschehen. Und man wird sagen können, aufgrund dieser Tatsachen hier, die bereits festgelegt waren, diese Hochzeit wird nicht Erfolg haben. Denn die verstoßene frühere Königin hat die andere wieder vertrieben. Und sie ließ sie ermorden, sie ließ ihren Sohn ermorden, den allfälligen Nachkommen auf dem Thron. Und sie ließ auch ihren Mann ermorden, weil sie dem nicht mehr traute. Sie wusste nicht, wann heiratet er sonst wieder jemand. Es kamen alle um. Aber der Süden hat sich eben gerecht, ist gegen den Norden gezogen. Dieser Ptolemäus der Dritte hat einen Rachefeldzug gemacht. Das steht ja. Er wird gegen den Norden ziehen. Es war genau so. So gegen den Norden und ist in die Festung eingedrungen. Es ist so genau, dass man es auf den Münzen heute findet. Wenn man Münzen sucht dort in diesem Gebiet von Berenike, der Königin, eine Münze, das war diese aus dem Süden in den Norden verheiratete, die hätte politische Stabilität bringen sollen und wurde dann aber eigentlich aus Rache der früheren Königin ermordet. Sie bezahlte einen teuren Preis. Diese Festung Seleucia, die von den Ägyptern erobert wurde, eine königliche Festung des nördlichen Reiches, kann man heute besuchen. Sie haben sie geschleift, sie wurde zerstört. Bei Antiochia in Pisidien liegt die. Und weiter geht der Text. Und auch wird er ihre Götter samt ihren gegossenen Bildern, samt ihren kostbaren Geräten, Silber und Gold nach Ägypten in die Gefangenschaft führen. Und er wird jahrelang standhalten vor dem König des Nordens. Man sieht nicht nur, dass er diesen Rachefeldzug macht, sondern es ist auch ein Beutezug. Und er nimmt dort alles, was nicht nied- und nagelfest ist und was irgendwie Wert hat, mit in den Süden. Und dieser wird in das Reich des Königs des Südens kommen, aber in sein Land zurückkehren, aber seine Söhne werden sich zum Krieg rüsten und eine Menge großer Heere zusammenbringen und einer wird kommen und überschwemmen und überfluten und er wird wiederkommen und sie werden Krieg führen bis zu seiner Festung. Man sieht also, der Süden wird doch schließlich angegriffen, der Krieg geht hin und her und der König des Südens wird sich erbittern und wird ausziehen und mit ihm, dem König des Nordens, streiten und dieser wird eine große Menge aufstellen, aber die Menge wird in seine Hand, also in die Hand des südlichen Königs, gegeben werden. Man wusste schon wieder, die Juden konnten schon wieder lesen, was die nächste Nummer ist in diesem Krieg, nämlich die Leute werden kommen, immer durch ihr Land, das ging immer durch Judäa. Sie werden wiederkommen mit einem großen Heer, also kann man sich darauf vorbereiten. Ein riesiges Heer, aber etwas kam, was sie nicht kannten. Denn Alexander der Große war ja in Indien gewesen und er hat eine neue Kriegsführung eingeführt, nämlich mit Elefanten. Und die vom Süden hatten das ja auch gemerkt, dass die Elefanten die besten Kriegspferde sind und haben die afrikanischen Elefanten gehabt, wie diejenigen von Karthago, dem heutigen Marokko. Also werden nicht nur Heere aufeinander kommen, sondern sogar Elefantenheere werden kommen und sie werden Krieg führen miteinander. Und man konnte schon wissen in Juda, wer gewinnen wird. Nämlich der König des Südens wird diesen Krieg gewinnen. Sie konnten sich darauf einstellen. Und es kam genauso. Es gab diese Elefantenschlacht in Gaza. Und wie die Menge weggenommen wird, wird sein Herz sich erheben und er wird Zehntausende niederwerfen, aber nicht zu Macht kommen. Dieser König des Südens hatte dann einen Größenwahn, weil er schlussendlich einen riesigen Sieg davon getragen hat, ging heim und ist in seinem eigenen Luxus ersäuft worden. Und der König des Nordens wird wiederkommen und eine Menge aufstellen, größer als die frühere, und nach Zulauf der Zeit von Jahren wird er mit einem großen Heer und großer Ausrüstung kommen. Die Leute in Juda wussten, dass sie ja das Drehbuch hatten, was in ihrem Land geschieht. Die kommen schon wieder aus dem Norden, diesmal mit einem noch größeren Heer. Wenn wir jetzt diese Geschichte noch grafisch darstellen, nein, es gibt noch einen Text hier, und in jener Zeit werden viele aufstehen gegen den König des Südens. Es gab dann diese Schlacht bei den Jordanquellen in Banias. Gewalttätige deines Volkes werden sich erheben, um das Gesicht zu erfüllen, um diese Vision zu erfüllen, werden sogar Juden noch teilnehmen und zum nördlichen König überlaufen. Sie waren schon gewarnt. Die Leute hätten es lesen können. Mach das nicht, das ist dumm. Sie laufen zum König des Nordens über und werden zu Fall kommen. Man konnte es wissen. Das ist bemerkenswert. Die Leute konnten ihre eigene Geschichte lesen. Stellt euch vor, wenn die Eidgenossen das gehabt hätten. Geht nicht in diese und diese Schlacht, Marignano und so weiter. Ihr werdet es teuer bezahlen und so weiter. Wir hatten leider kein solches Geschichtsbuch im Voraus. In Juda gab es dieses. Es war eigentlich geschrieben zur Ermutigung der Menschen, aber viele haben es natürlich missachtet. Und der König des Nordens wird kommen und einen Wall aufwerfen und eine befestigte Stadt einnehmen. Sidon fiel dann 199 vor Christus, gehörte vorher zum Süden. Und die Streitkräfte des Südens werden nicht standhalten. Es zerfällt also diese Großmacht. Selbst sein auserlesenes Volk wird keine Kraft haben. Und der, welcher gegen ihn gekommen ist, wird nach seinem Gutdünken handeln und niemand wird vor ihm bestehen und er wird seinen Stand nehmen im Land der Zierde. Ah, jetzt geht es plötzlich um Judäa, das Land der Zierde. Um Vertilgung wird in seiner Hand sein. Also man weiß, es wird einen Machtwechsel geben. Und er wird sein Angesicht darauf richten, mit der Macht seines ganzen Reiches zu kommen. Alles kommt jetzt hier nach Süden, indem er einen Ausgleich im Sinn hat und er wird ihn bewirken. Und er wird ihm, dem Ptolemäus, dem südlichen König, die hießen immer Ptolemäus mit einer Nummer hinten dran, eine Tochter zur Frau geben, zu ihrem Verderben, Kleopatra, jetzt weiß man schon, Asterix bei Kleopatra, diese Dinge, kommen hierher. Die wurde dann in Ägypten sehr beliebt und sie hat tatsächlich sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Und sie wird nicht bestehen. Das heißt, sie bleibt nicht auf der Seite ihres Vaters, sondern sie hat wirklich Seite gewechselt, war dann eine treue Ehefrau und sehr, sehr, sehr beliebt bei den Ägyptern, weil sie nicht korrupt war und wird keinen Nutzen für ihn bringen. Wieder eine dieser komischen Heiraten, diesmal angeboten aus dem Norden, zugunsten des Südens, um den Süden zu unterwandern. Und die Leute konnten schon wissen, es wird wieder eine große Königshochzeit geben. Die zwei Reiche werden sich vermählen, aber es wird nicht eine Unterwanderung und Unterspülung des südlichen Reiches geben, weil Kleopatra eine treue Ehefrau war. Und das war übrigens nicht diejenige, die später den Cäsar geheiratet hat, sondern von da weg hieß jede Prinzessin in Ägypten, die zur Macht kam, Kleopatra. Von daher kam der Name. Es gab dann die erste, die zweite und so weiter. Also, wenn wir das so darstellen, diesen Konflikt, diese Schlacht, die erste Schlacht von Ptolemäus, der die Götter zurückerobert hat, die alten Statuen und sich dann ausgebreitet hat. Die Seleuziden, die Könige vom Norden, haben sich die Zähne ausgebissen. Seleukos II., der Dritte, Antiochus der Dritte. Sie konnten nicht bestehen. Dann gab es diese große Schlacht mit den Elefanten, die sie noch einmal verloren haben. 100 Elefanten, stellt euch vor. Und dieser König des Südens zog zurück, allerdings eben mit überhobenem Herzen. Das hat ihn dann eigentlich seine Herrschaft gekostet. Ein General ist aufgestiegen, hat seine Nachfolge angetreten, aber hat die Schlachten dann verloren gegen den König des Nordens. Alles so bereits aufgeschrieben. Der Norden hat sich ausgebreitet. Es waren zwei große Schlachten, die eine in Sidon, die andere bei den Jordanquellen, habe ich schon gesagt. Und jetzt sitzt ab 198 der Norden in Jerusalem. Antiochus, der Große, ließ er sich nennen, der Große. Hat noch einen Ausfall gemacht gegen den Süden. Und dann gab es diese Königshochzeit, die nicht zum Erfolg geführt hat. Das südliche Reich deutlich geschmälert, das nördliche Reich jetzt auf dem Vormarsch, bereits in Jerusalem. Hier noch diese indischen Kriegselefanten, die kämpfen gegen afrikanische. Die Schulkinder konnten schon lernen damals, weil diese beiden Elefantenheere kamen. Das sind Elefanten mit den großen Ohren, die sind von Afrika. Das sind die Elefanten mit den kleinen Ohren, das sind die, die der nördliche König herbeigebracht hat aus Indien. Und so hat man Krieg geführt. Aber die Leute konnten es schon wissen, wenn sie sich mit der Geschichte, mit ihrem Geschichtsbuch befasst haben. Die Leute hatten ihr Geschichtsbuch. Stellt euch vor, wie praktisch. Du hast dein Geschichtsbuch, das sagt, was als nächstes kommt. Und er wird sein Angesicht nach den Inseln hinwenden und viele einnehmen, aber ein Feldherr wird seinem Hohn ein Ende machen, dazu noch seinen Hohn ihm zurückgeben. Und er wird sein Angesicht nach den Festungen seines Landes hinwenden, wird strauchen und fallen und nicht mehr gefunden werden. Dieser Antiochus der Dritte, der hat schlussendlich verloren. An seiner Stadt wird einer aufstehen, welcher einen Eintreiber der Abgaben durch die Herrlichkeit des Reiches ziehen lässt. Also da wird jemand Steuern einziehen im Land der Herrlichkeit, das heißt in Judäa. Aber in wenigen Tagen wird er zerschmettert werden. Man wird schon wissen, wenn dieser Steuereintreiber kommt, der wird nicht lange leben. Das konnten sie wissen. Es stand hier. Bis jetzt hat sich alles erfüllt. Jetzt steht es dort und die Leute konnten es wissen. Und zwar weder durch Zorn noch durch Krieg. Und an seiner Stadt wird ein Verachteter aufstehen, auf den man nicht die Würde des Königtums legen wird. Und er wird unversehens kommen und durch Schmeicheleien sich des Königtums bemächtigen. Also auch das wusste man. Der nächste König ist eigentlich gar kein richtiger König, sondern er erschleicht sich das Königreich. Und die überschwemmenden Streitkräfte werden vor ihm überschwemmt und zertrümmert werden und sogar ein Fürst des Bundes, ein Hohepriester war das, denn seitdem er sich mit ihm verbündet hat, wird er Trug üben. Also das wird ein Mann sein, auf den man nie Verlass haben wird. Seine Propaganda, seine Lügen werden seine Hauptwaffe sein. Und er wird hinaufziehen und mit wenig Volk Macht gewinnen. Unversehens wird er in die fettesten Gegenden der Landschaft eindringen und tun, was weder seine Väter noch die Väter seiner Väter getan haben. Raub und Beute und Gut wird er ihnen zerstreuen und wird die Festungen seine Anschläge und wird wieder die Festungen seine Anschläge ersinnen, und zwar eine Zeit lang. Das ist wieder einer, der kommt und macht, was er will. Ein sehr unmoralischer König wird das sein. Und er wird seine Kraft und seinen Mut wieder den König des Südens erwecken mit einem großen Heer. Und der König des Südens wird sich zum Krieg rüsten mit einem großen und überaus starken Heer. Aber er wird nicht bestehen, denn man wird Anschläge wieder ihn ersinnen. Das ist der Stil dieses Königs. Es läuft alles über Intrigen und Anschläge. Und die seine Tafelkost essen, werden ihn zerschmettern und sein Heer wird alles überschwemmen und viele Erschlagene werden fallen. Also der Krieg wird am Tisch, sie essen zusammen und er wird vergiftet. Am Tisch wird der Krieg eigentlich ausgefochten. Und die beiden Könige, ihre Herzen werden auf Bosheit bedacht sein und an einem Tisch werden sie Lügen reden, aber es wird nicht gelingen, denn das Ende verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Und er wird mit großem Reichtum in sein Land zurückkehren und sein Herz wird wieder den Heiligen Bund gerichtet sein. Und er wird handeln und in sein Land zurückkehren. Eigentlich hätte er ganz Ägypten erobern wollen. Aber er kommt aus komischen Gründen, die man hier nicht genau verstehen kann, ohne die ägyptischen Gefangenen, ohne die ägyptischen Schätze zurück. Er hat zwar viel Verderben angerichtet dort, hat viele Leute umgebracht, aber er kommt trotzdem eigentlich ohne Sieg aus Ägypten heim. Denn die Zeit ist noch nicht gekommen, dass sich dieses Reich ganz im Süden etablieren kann. Zur bestimmten Zeit wird er wiederkehren gegen den Süden ziehen, aber es wird zuletzt nicht sein wie am Anfang. Denn Schiffe von Kittim werden wieder ihn kommen und er wird verzagen und umkehren und er wird gegen den Heiligen Bund ergrimmen und handeln. Er wird umkehren und sein Augenmerk auf diejenigen richten, welche den Heiligen Bund verlassen. Also sehr interessant, dieser neuerliche Feldzug im Süden bringt noch einmal den Erfolg nicht, aber die Wut ist so groß, dass er sie jetzt an diesem Volk in Judäa auslassen wird. Die Leute konnten wissen, jetzt sind wir nicht einfach Schauplatz eines Krieges. Man zieht einmal gegen Norden, man zieht einmal gegen Süden, man geht immer durch unser Land. Manchmal ist es ein Profit, manchmal ist es ein Nachteil, sondern jetzt wird es uns treffen. Er wird gegen den Heiligen Bund ergrimmen. Das ist ein Mann, der wirklich sehr antisemitisch ist. Er wird seine ganze Frustration, dass er mit dem Süden nicht so hat vorgehen können, wie er wollte, wird er an Jerusalem entladen. Seine ganze Wut wird sich auf das jüdische Volk entladen. Also, man hat hier Rom neu als Faktor der Geschichte. Die Griechen sind ja vorbei, jetzt kommen die beiden Eisenbeine, die schon Nebukadnezar gesagt hat, Rom wird kommen. Antiochus wird ermordet auf einem Raubzug in Babel, aber sein Nachkomme Seleukos Philopater, sein ältester Sohn, übernimmt. Und dann aber hat Rom, das schon Geiseln genommen hat aus dieser Familie, entlässt einen dieser Geiseln, nämlich Antiochus IV., das ist der Schurke, von dem wir jetzt gehört haben. Er ist eigentlich nicht ein Mann, ein wirklicher Königsmann. Durch Intrige reißt er, er legt seine Brüder um, reißt er das Königtum an sich. Und dann kommt er mit großer Macht. Er lässt sich Epiphanus nennen. Antiochus Epiphanes, das heißt die Gotteserscheinung. Er ist die Gotteserscheinung. Antiochus lässt sich bestechen. Es gibt Hohepriester, die ihm Geld zahlen und sagen, machst du mich zum Hohepriester, obschon sie nicht einmal aus dem aaronitischen Geschlecht sind. Und man hätte es wissen können in Judäa, dass dieser ein Schurke ist. Das stand ja schon. Aber weil sie so das Geld angeschaut haben, was sie dann verdienen, wenn sie die Handlanger dieses großen, aufsteigenden Herrschers sind, haben sie diese Texte übersehen. Es gab dann einen Josua. Jason kommt von diesem Namen eigentlich. Jason haben die Griechen ihm dann gesagt, weil sie Josua nicht aussprechen konnten, hebräisch. Einen zweiten, die sind in diese Bestechungsaffären eigentlich einbezogen gewesen. Diese beiden haben Geld angeboten für das Amt, haben es nicht bekommen. Schließlich hat Menelaos es angenommen, der war nicht aus priesterlichem Geschlecht. Und nun zieht Antiochus, der Epiphanes, der Gottgleiche, nach Ägypten. Es gibt diesen Konflikt und er zieht wieder heim und lässt jetzt seine Wut an Jerusalem aus. Was ist geschehen? Man hätte es wissen können. Er hat in Ägypten keinen Sieg gehabt, denn die Brüder, das brüderliche Paar in Ägypten, verbündet sich gegen diesen Antiochus zusammen mit den Römern. Es gibt neue Leute im Land, die Römer. Schiffe aus Kittim, die waren also schon in Griechenland überall auf den Inseln und kommen jetzt zu diesem Kampf nach Ägypten. Niemand konnte der römischen Flotte widerstehen. Niemand. Und niemand konnte damals dem römischen Militär widerstehen. Von da weg ist überall, wo die Legionen ihren Fuß hinsetzen, können die anderen sich verabschieden. Schutztruppen kommen, römische Schutztruppen nach Alexandrien. Es gibt diesen großen Konflikt und Antiochus muss klein beigeben und wieder in den Norden zurückziehen. Dann kommt eben dieser Massenmord in Jerusalem. Man hätte es wissen können. Und so ist es geschehen. Der römische Statthalter dort unten in Alexandrien, das war einer aus dem römischen Senat, hat gesagt, also wir treffen uns mit diesem König aus dem Norden. Er ist ja schon hier, wir machen ab. Und dann hat er seinen Stock genommen, die standen im Sand vor einem Haus, hat einen Kreis um diesen König herum gemacht. Er war nur ein römischer General. Hat einen Kreis um diesen Mann gemacht und hat gesagt, du kannst diesen Kreis erst verlassen, wenn du mir sagst, was du willst, ob du Krieg willst oder jetzt heimgehen. Er hat die römische Macht schon gesehen. Du kommst erst aus diesem Kreis aus Sand heraus, wenn du mir sagst, ob du jetzt heimgehst. Und dieser Mann stand dort wie gebannt und hatte die schwierigste Entscheidung seines Lebens wahrscheinlich zu treffen. Will er die Konfrontation mit den Römern oder will er das nicht? Oder hat sich entschieden, nein, ich will das nicht. hat gesagt, okay, ich verlasse den Kreis, ich gehe heim. Aber die Wut war so groß über die Demütigung eines römischen Generals. Er war immerhin König, der andere war nur ein General. Dass er sagte, irgendwo muss ich diesen Dampf ablassen und es wird eben Jerusalem treffen. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich kann dann irgendwann diese Geschichte beenden. 5 Minuten? Ja, es reicht nicht, um die ganze Geschichte zu zeigen, weil sie so komplex ist. Aber ihr versteht schon ein bisschen, wie man in Juda oder Judäa seine Geschichte lesen konnte und immer wissen, was geschieht. Und jetzt ist der schlimme Moment. Die wissen, er kommt zurück. Aha, es wird uns nicht gut gehen. So war es auch. Das war der Kreis, den er um diesen Mann, um diesen frustrierten Mann gezogen hat. Solche Dinge konnten die Römer machen. Die waren berühmt für solche Zeichenhandlungen. Das war sehr römisch. Kurze Zeit entscheiden, dann geht die Geschichte weiter. Eben so wie entschieden wird, werden die Römer dann handeln. Und es kommt zu diesem außerordentlich unglücklichen Ereignis, wo jetzt 40.000 bis 80.000 Juden ermordet und versklavt werden. Jerusalem wird eigentlich komplett geplündert. Komplett geplündert. Und er nimmt natürlich die Gegenstände aus dem Tempel wieder einmal nach Hause. Das kennen die Juden schon. Der Tempel wird geplündert, man nimmt das Silber und Gold. Das war ihnen schon bekannt. Denn es werden Schiffe aus Kittim gegen ihn kommen, sodass er verzagen wird und umkehren muss. Dann wird er gegen den Heiligen Bund ergrimmen und danach handeln und sich denen zuwenden, die den Heiligen Bund verlassen. Und seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Und er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Heiligen Bund übertreten. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und entsprechend handeln. Und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen. Darüber werden sie verfolgt werden mit Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub eine Zeit lang. Während sie verfolgt werden, wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden. Diese Geschichte mündet jetzt direkt in die Makkabäerzeit hinein. Denn jetzt stehen ein paar Leute auf. Aber bevor sie aufstehen, wird Folgendes sein. Diese Seleukiden, die Leute aus dem Norden, breiten sich aus. Sie regieren in Jerusalem, sie machen das zu einer Art Provinz und sie räumen die jüdischen Gegenstände aus dem Tempel. Sie stellen ein Gräuel der Verwüstung, ein Wort, das später Jesus wieder brauchen wird, die Geschichte wird sich also wiederholen, stellen sie dort auf, sie opfern ein Schwein, nachdem sie das tägliche jüdische Opfer abgeschafft haben. Und dieser Epiphanes heißt er ja, die göttliche Erscheinung lässt sich wirklich als Gott feiern im Tempel. Es wird dann wieder am Ende der Zeit etwas Ähnliches geschehen. Deshalb meinen die meisten Leute, das ist eigentlich Prophetie für die Endzeit. Nein, ist es nicht. Es ist das Drehbuch für das Kommen des Messias. Auf dieser messianischen Spur, in dieser letzten Zeit, in dieser letzten Geschichtsepoche, die ja vorausgesagt wird, sieht man, dass schon einmal jemand einen Gräuel der Verwüstung aufgestellt hat. Oder die Juden wussten, das wird geschehen. Ein Gräuel der Verwüstung wird in unserem Tempel stehen. In diesem Tempel, den Esra aufgebaut hat mit den Leuten. Und viele werden zum Abfall verführt. Es ist normal. Der Druck ist groß. Man hat Juden, die Tora lasen, einfach einen Kopf kürzer gemacht. Konsequent. Und man hat Juden, die diese heiligen Gewänder getragen haben, auch umgebracht. Alle, die noch irgendetwas Jüdisches machten, hat man umgebracht und alle anderen mussten diese griechisch seleukidische Philosophie und diesen Gottesdienst und diesen Epiphanes verehren. Und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen, darüber werden sie verfolgt werden mit Schwert, Feuer, Gefängnis. Eine Zeit lang. Dann kommen die Makkabäer. Das ist ein neuer Abschnitt der Geschichte. Es gäbe dann jetzt noch ein bisschen was zu sagen, aber das lasse ich weg, weil ihr habt ja jetzt verstanden, worum es geht. Was es heißt, wenn jemand die Geschichte eines Volkes im Voraus festlegt, aufschreibt und die Leute erleben lässt, was als nächstes kommt. Aber das Ziel dieses ganzen Unterfangens ist nicht, damit man seine Geschichte kennt, sondern damit man den Inhalt der Geschichte kennt. Das ist noch einmal etwas anderes, nämlich damit man weiß, es ist eine messianische Geschichte. Es wird dieser Gesalbte kommen. Darin endet nämlich dieses Kapitel. Nach 69 Jahrwochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Golgatha kommt dann zum Vorschein. Sie mussten also erkennen, alle diese Puzzleteile, diese ganze Entwicklung, auch dieser schlimme Tag, wo Jerusalem überfallen wurde, auch dieser noch schlimmere Tag, wo ein Schwein geopfert wurde im Tempel. Und dann eben der Aufstand, der sagenhaft gewesen ist. Die Juden haben oftmals 1:10 gegen die Seleukiden gewonnen. Mit diesem Makkabäeraufstand sind viele, viele Zeichen und Wunder geschehen. Eigentlich ein Krieg, den man gar nicht gewinnen konnte, heißt es, es wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden. Mit einer Handvoll Leute, wie schon seinerzeit bei Gideon, eine Handvoll Leute hat dann das Volk befreit, hat diesen Tempel gereinigt und dann kam das Chanukka-Fest, weil eben wunderbarerweise das Öl immer noch reichte, obschon es eine Woche braucht, um neues Tempelöl herzustellen, haben sie Öl gehabt am neunarmigen Leuchter. Und das wird ja immer gefeiert bis heute bei den Juden als Chanukka, die Erinnerung an diese kleine Hilfe, die zuteil wird. Und so haben sie diese Seleukiden aus dem Land gejagt, die Makkabäer haben geherrscht, dann kam Esau zurück in der Gestalt des Herodes, der war eigentlich ein Edomiter, ein Nachkomme von Esau oder Idumäer, wie man sagte damals, und hat dann den Messias versucht auszurotten. All das ist in diesem geschichtlichen Vorausblick vorhanden. Und ich sage das einfach, damit ihr versteht, Geschichte hat einen Kern. Sie wurde nur deshalb geschrieben, und das ist der einzige Grund, weshalb einmal 450 Jahre Geschichte vorausgeschrieben wurden, damit die Menschen erkennen, wann kommt der Messias. Und damit sie erkennen, diese Geschichte ist eine messianische Geschichte. Es ist nicht irgendeine Geschichte. Es ist nicht eine Geschichte, die dem Zufall immer wieder anheimfällt oder die der Zufall dann und die Laune der Zeit regiert, sondern es ist eine Geschichte, die Gott schreibt. Und er schreibt sie, um sein Ziel zu erreichen. Dass dieser Gesalbte in die Welt kommt, dass er hingerichtet wird, aber dass er am Ende der Zeit wieder erscheint. Diese Erlösung durch sein Volk. 69 Jahrwochen, sie konnten es eigentlich wissen, wenn sie es genau genommen haben. Und sie wussten es ja auch, sie haben es Herodes auch gesagt. Ja, in Bethlehem wird er, von Bethlehem wird er sein, derjenige, der König, der da verheißen ist. Man wusste es eigentlich. Aber man hat es trotzdem nicht so ganz ernst genommen. Leider. Nun, eben, es gäbe noch sehr, sehr viel zu sagen zu diesem Thema. Die Zeit ist zu kurz. Es ist ja auch kein ISTL-Studentenkurs, sondern es ist eine kleine Einführung, um zu sehen, was ist biblische Prophetie? Wie genau kann sie sein? Es ist nichts anderes als Gottes Kenntnis seiner Heilsgeschichte. Es ist nicht Geschichte, sondern Heilsgeschichte. Alles bereitet das Heil des Messias vor. Gut, ich komme hier zu einem vorläufigen Schluss. Gibt es noch Zeit für eine Frage? Eben, das wäre mir sehr wichtig, dass ihr noch eine Frage stellen könnt. Und ich kann übrigens noch voraussagen, auch eine Voraussage. Aber einfacher zu machen, das alles und noch viel mehr über diese messianische Geschichte habe ich in diesem Jesus-Trailer. Das ganze Alte Testament ist ein Trailer, ein Vorfilm vom Messias. Alles ist Vorfilm für den Messias. Inklusive dieses letzte hochinteressante Kapitel. Spricht alles, wie kommt der Messias, wer wird er sein, auch in welcher Reihenfolge, wann wird er kommen, das ist alles schon bereits vorgezeichnet, weil es ja Heilsgeschichte ist und das Heil muss vorbereitet werden, denn es muss ja erkannt werden, wenn es da wird und soll ja nicht verworfen werden, wie es dann leider geschah. Eben, dieser Jesus-Trailer, es sind etwa 10 Stunden drauf, solche Dinge, die ich jetzt geschwatzt habe, einfach mal 10. Man kann sich viel Zeit nehmen dazu, man kann das auch in einem Hauskreis anschauen, weil dann versteht man das Alte Testament aus diesem wichtigsten Gesichtspunkt. Jesus hat gesagt, ihr sucht in der Schrift nach dem Leben, aber die Schrift spricht von mir. Oder ihr sucht wie verrückt das Leben in der Schrift, aber sie spricht von mir. Das hat er selber gesagt, das ist keine Erfindung von mir. Ja, das könnt ihr am Ausgang beziehen. Der Wert dieser DVD ist eben 10 Stunden, das kriegt ihr sonst nicht unter, ich weiß nicht, 50, 80 Franken, aber wir geben das heute eigentlich eigentlich nur gegen Spenden. Aber wenn man den Wert der Arbeit betrachtet, ist es 30 Franken oder mehr. Das ist der Wert der Arbeit. Aber wenn ihr nicht Geld habt, könnt ihr das auch nehmen. Das ist mir egal. Oder? Ich sage es einfach so. Was es euch wert ist, das könnt ihr dafür zahlen oder könnt es auch gratis haben. Kein Problem für mich. Gut, jetzt die Fragen. Bitte? Kannst du dir das Mikrofon geben? Ja, genau. Ja, natürlich. Klar. Und zwar an vielen Stellen und auch bei Daniel Kapitel 11 heißt es, dass die letzte, die 70. Jahrwoche nach einer Zeit kommt, wo nur Krieg ist auf der Welt. Dann kommen die letzten 7 Jahre und in diesen Jahren wird die Herrlichkeit wiederhergestellt und wird dieser Messias kommen. Das ist dort auch schon drin. Aber das ist auch bei Jesaja, Jeremia, Ezechiel am meisten schon bereits drin, dass es die Zeit ist, wenn der Messias wiederkommt und sein Reich vollständig ins tausendjährige Reich hinüberführt. Das ist auch drin. Ja. Ist das eine Antwort? Ja, wir sind froh, wenn wir es noch zu Großkindern bringen. Nach meiner Einschätzung der Zeit sind wir sehr, sehr nahe. Aber das ist nicht das Thema des Vortrags. Es ist eine gute Frage, aber sie bedingt auch ziemlich viel Zeit, damit nicht zu viele Missverständnisse entstehen. Aber ich glaube, wir sind sehr nahe dran. Und dieses eine antichristliche Reich, von dem diese Reiche schon ein Vorgeschmack sind, also man sieht schon ein bisschen, wie diese Reiche funktionieren, wie dieser Tempel missbraucht wird, wie der Satan sich dorthin setzt, selber in den Tempel. Dieses Reich kann erst gebaut werden nach noch einem großen Krieg. Ohne einen großen, alles verwüstenden Krieg kann nicht eine Einheitsregierung in der Welt errichtet werden. Also wird es einen dritten Weltkrieg geben und nach dem wird es diese Trübsal geben. Der dritte Weltkrieg ist nicht die Trübsal, sondern eins dieser Pferde, die kommen, oder? Vor der Trübsal gibt es alle diese Toten, ein Drittel der Menschheit stirbt dort schon und es gibt Pest und alle Folgen dieses Krieges, Inflation, alle diese Dinge geschehen. Und dann, wenn die Menschheit so an einem tiefen Punkt angekommen ist, akzeptieren sie einen einzigen Herrscher über alle Menschen, über alle Länder, über alle Sprachen. Das wäre jetzt noch nicht möglich. Niemals würden die Russen und die Amerikaner jetzt unter einer gleichen Regierung sein. Und erst recht nicht die Chinesen. Die wollten das nie und nimmer. Aber es wird nach einem ganz großen Konflikt soweit sein. Viele, viele Menschen sind gestorben. Und dann wird es möglich sein, dass man alle Menschen unter eine Krone stellt. Wo wir sind? Wir sind an der Schwelle des Dritten Weltkriegs. Es ist so. Das sagen sehr viele Experten. Das ist nicht nur einfach meine Meinung, das ist nicht, wie man den Finger in den Wind hält und sagt, ja, der Wind kommt aus Richtung Krieg, sondern es sind viele, viele Fakten, die zeigen, wie nahe dran, dass wir sind an einem Großkonflikt weltweit. Aufgerüstet wird auf beiden Seiten, auf allen drei Seiten, wenn China einrechnet, und es wird einen Großkonflikt geben. Und danach werden sich die Christen nicht mehr so in Häusern wie hier treffen, in großen Gottesdiensthäusern, viel zu gefährlich, sondern wieder in den Hausgemeinden. Das wird gar nicht anders möglich sein. Das wird nicht möglich sein. Aber man kann es jetzt noch genießen, wenn man hier ist, das ist alles okay. Aber die Zeit ist jetzt schon vorzubereiten, wenn es anders sein wird. Es tut mir leid, Frank, aber es ist so.
Wir sind jetzt langsam im Trennen von dem Gebäude.
Ah, okay. Weitere Fragen? Ja, bitte. Ja. Ist doch gut. Und eben, wenn ihr noch mehr wissen wollt, könnt ihr das heute einfach behändigen. Ich wünsche noch einen schönen Gottesdienst weiterhin. Gute Auswertung dieses Schwerpunktes, den ihr gehabt habt.